Also die spannende Urteilsverkündung war so, dass wir dreimal, wie heißt das dann im Fachjargon?
Klage abgewiesen.
Dass dreimal die Klage abgewiesen wurde und dass das Gericht jetzt gerade mit seinen Ausführungen angefangen hat. Unter anderem, es hätte ja Anfang 2020 im August noch eine echte pandemische Lage gegeben und die Impfung wäre noch nicht da gewesen. Und deshalb dürfte die Polizei schon frei entscheiden, was da passiert ist. Und man sieht ja, dass viele haben sich jetzt entschlossen, den weiteren Ausführungen nicht mehr zu folgen, weil offensichtlich sind die RKI-Files dem Verwaltungsgericht nicht bekannt. Und man gibt sich auch keine Mühe, dort Aufklärung zu betreiben. Ich finde es sehr bedenklich, was heute passiert ist, weil eben die Polizei Berlin, die ja auch von Nils Melzer entsprechend kritisiert wurde für ihr Handeln, also von dem Berichterstatter für Folter und menschenunwürdiges Vorgehen, dass sie damit ja einen Freifahrtschein bekommt. Und rechtliche Ausführungen überlasse ich meinem Rechtsanwalt, dem Altblutig.
Dankeschön. Ist es denn noch ein funktionierender Rechtsstaat nach so einem Urteil heute, lieber Ralf Ludwig?
Ja, zunächst einmal ist es ja die erste Instanz. Und ob es ein funktionierender Rechtsstaat ist oder nicht. Also in dem Rechtsstaat gibt es auch Situationen, dass man verlieren kann, dass man auch Verfahren verlieren kann. Die Frage ist ja die Art und Weise der Begründung. Und das ist halt das Bedenkliche ist halt, dass politisch begründet wird. Also um die Impfung ging es nicht. Also der Richter hat ja mehr oder weniger gesagt, es gab ja noch keine Impfung. Das muss man sich mal vorstellen, dass man im Jahr 2025 sagt, es gab ja noch keine Impfung und deswegen waren solche Maßnahmen gerechtfertigt. Also wenn an dem Richter vorbeigegangen ist, dass die sogenannte Impfung selbst nach Expertenmeinung niemals vor einer Übertragung hätte schützen können und das heute noch im Jahr 2025 als Argument gebracht wird, ist das schon mal traurig. Das Wesentliche ist aber, dass er im Prinzip gesagt hat, die Polizei hat völlige freie Hand einzuschätzen, ob eine Gefahrenlage da ist. Sie braucht keine genaueren Erkenntnisse. Sie braucht auch nicht überprüfen, ob Abstände, die vorgegeben sind, tatsächlich eingehalten sind oder nicht. Das wäre das Gleiche, als ob ein Polizist hier steht und sagt, oh, das Auto, was da gerade lang gefahren ist, ist schneller als 30 gefahren. Derjenige geht vor Gericht und sagt, ja, wie war eigentlich dein Messverfahren? Und dann sagt die Polizei, naja, ich habe es doch gesehen. Und dann sagt das Gericht, na, wenn es der Polizist gesehen hat. Und so ist das hier. Das war jetzt quasi gerade die Begründung. Also die Begründung war im Wesentlichen, die Polizei muss gar nichts darlegen und beweisen, sondern die Polizei darf einfach einschätzen, das waren keine Abstände. Die Polizei darf auch abschätzen, dass die Leute alle nicht aus einem Haushalt sind. Die Polizei durfte auch abschätzen, dass die Leute keine Maskenbefreiungsatteste haben. Weil wenn man doch immer wieder mit Querdenkern argumentiert, dann muss man doch davon ausgehen, dass die Querdenker diejenigen sind, die maskenbefreit sind, weil sie ja nicht eingeschränkt sein wollen in ihrem Leben. Und da war dann einfach der Punkt, also der Punkt war da, wo ich für mich entschlossen habe aufzustehen, als er sagte, dass ich in dem Verfahren gesagt hätte, die RKI-Protokolle seien irgendwelche Geheimdokumente gewesen, an die man nicht rankommt. Ich habe ja genau das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, man hätte beim RKI nachfragen müssen. Und die Tatsache, dass man nicht nachgefragt hat, rettet doch die Polizei nicht, dass sie das Wissen, was das RKI schon im Jahre 2020 hatte, sich nicht geholt haben. Das ist doch der Skandal. Der Skandal ist doch nicht, dass alle... dass die Sachen nicht bekannt gewesen wären, sondern dass man sich auf Dinge berufen hat, von denen auch damals schon das RKI nicht davon ausgegangen ist, dass sie wahr wären. Weil hätte auch nur eine einzige Behörde beim RKI im Jahr 2020 nachgefragt, ob man unter freiem Himmel eine Maske tragen müsse, hätte das RKI wahrheitsgemäß geantwortet, nein. Und das wissen wir aus den RKI-Files. Und jetzt diese RKI-Files, also quasi nochmal eine weitere Schutzwall jetzt vor den Entscheidern aufzubauen, indem man sagt, die RKI-Files waren ja geheime Files, an die Polizei niemals drangekommen wäre. Das ist für mich so lächerlich, dass es dann auch irgendwo nicht mehr erträglich ist, sich so etwas anzuhören. Weil das ist eine persönliche Meinung eines Menschen, dass ein Mensch so viel Macht haben darf, finde ich schon schlimm genug. Aber diese persönliche Meinung kann er haben, aber die muss ich mir nicht anhören.
Wie gehen Sie jetzt mit dem Urteil um? Ich meine, gibt es irgendeine Strategie, weiterzumachen oder was ist jetzt Ihr Vorgehen?
Das werden wir noch besprechen. Es ist ja erstmal das Urteil gefallen. Jetzt müssen wir es erstmal schriftlich kriegen. Dann haben wir einen Monat Zeit, Antrag auf Zulassung zur Berufung zu stellen, weil die Berufung hat er ja nicht zugelassen. Also im Verwaltungsgericht müssen wir einen Antrag auf Zulassung stellen. Ob wir das machen oder nicht, werden wir sehen. Aber Es sind ja politische Entscheidungen. Und die Frage ist, ob man gegen politische Entscheidungen noch juristisch vorgeht, ob man gegen politische Entscheidungen insbesondere in Deutschland noch juristisch vorgeht oder ob man sich jetzt nicht möglicherweise einfach dem Verfahren, was der Javier Milei in Argentinien anstoßen wird, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit einfach anschließt und sagt, wir müssen das feststellen lassen, auch für Deutschland. Die deutsche Justiz, also eine Voraussetzung, um nach Den Haag zu gehen vor den Internationalen Strafgerichtshof, ist ja, dass die Justiz des Mitgliedslandes, in diesem Fall Deutschlands, nicht willens oder nicht in der Lage ist. In diesem Fall ist es nicht willens, tatsächlich die Dinge aufzuklären. Und wenn man das hier jetzt erlebt hat, dann muss man sagen, sie ist nicht willens aufzuklären, weil sie immer noch weitere Schutzmechanismen davor schiebt und sagt, also im Prinzip ist ja die Aussage des heutigen Verfahrens, damals hätte es keiner besser wissen können und weil es damals keiner hätte besser wissen können, konnten sie machen, was sie wollten. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt für alle zukünftigen Entscheidungen, bedeutet das ja, dass man sagt, wenn die Politik nicht weiß, ob eine Gefahr da ist und behauptet, es wäre eine Gefahr da, dann darf sie mit uns machen, was sie will und wir sind juristisch nicht geschützt davor. Und das darf es nicht sein. Und wie wir dagegen vorgehen, ob wir das politisch oder juristisch machen, werden wir noch im Einzelnen besprechen.
Ja, man muss ja auch sagen dazu Folgendes, dass der Vorsitzende hat ja selber gesagt, dass er auch in den Eilverfahren involviert war, vorher 2020. Das heißt, auch da muss man sich genau überlegen, also wir haben die Gerichtsstufen ja immer durchgemacht in allen Prozessen. Man weiß dann nie, an welche Kammer man dann kommt oder an welchen Vorsitzenden. Also das werden wir uns sehr genau überlegen.
Ist das auch ein finanzieller Faktor, über den man da nachdenken muss? Denn Recht bekommen kostet ja auch Geld in Deutschland, oder?
Na klar, das ist ja das Grundprinzip. Es werden Tatsachen geschaffen in 2020 und dann sagen wir, sanktioniert man die politischen Gegner. Bei mir ist ja mein Vermögen immer noch komplett eingefroren und will sich somit die Aufarbeitung ersparen. Ich habe halt Ausdauer und Geduld und natürlich gehen wir die notwendigen Schritte. Aber klar, es ist ein finanzieller Faktor und Recht bekommen muss man sich in Deutschland auch leisten können. Das zeigt ja auch schon, dass irgendwas falsch ist.
Ja. Aber wie wird das weitergehen?
Ich möchte noch einen Punkt sagen, der vielleicht wichtig ist, weil hier jetzt auch ihr von der... Es sind ja nicht mehr die alternativen Medien, sondern es sind ja eigentlich schon von der Reichweite her die Mainstream-Medien, mit denen wir hier sprechen. Schaut mal nach Thüringen. In Thüringen ist es so, dass gerade doch die große Diskussion ist, dass die AfD-Fraktion dort den Richter- und Staatsanwälte-Wahlausschuss nicht besetzt. Warum ist das ein Skandal oder warum wird darüber eigentlich diskutiert? Weil jetzt ins Licht kommt, dass die Richter und Staatsanwälte politisch gewählt werden. Die Richter und Staatsanwälte werden bestimmt von den Parteien, die auch die sogenannte Brandmauer aufgebaut haben. Das heißt also, jemand, der Corona-kritisch ist, hat überhaupt keine Chance, als Richter in das Justizsystem zu kommen. Das heißt, während wir in der Gesellschaft vielleicht ein Verhältnis 70-30 haben, haben wir in der Justiz ein Verhältnis 100-0. Weil diejenigen, die Richter wählen, keine kritischen Richter in die Position heben. Und wenn man hier dieses Gericht heute gesehen hat, ich habe gedacht, wir haben uns eben gerade noch darüber unterhalten, welche Parteien werden die wohl wählen. Wir sind da eher Richtung Grün-Links gewesen. Das heißt, es werden politische Entscheidungen getroffen von politischen Richtern. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen ist eben, wie gesagt, die Frage, was wir tatsächlich jetzt tun. Es ist eine politische Aufgabe, die wir haben und damit nicht nur die Aufgabe von Michael Ballweg, sondern von uns allen, hier was zu verändern. Es ist ein weiter Weg und es ist ein politischer Weg, kein juristischer Weg.
Wunderbar.
Wir haben ja gerade im Gerichtssaal gelebte Demokratie erlebt, nämlich als wir aufgestanden sind. Also einige sind schon vorher rausgegangen, aber ganz viele sind jetzt auch rausgegangen und haben gesagt, ich verbringe meine Lebenszeit lieber mit etwas Besserem, nämlich zum Beispiel, wie ich diese Gesellschaft aktiv verändere oder mein Umfeld. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Und ich glaube, das war auch eine Erfahrung, die wahrscheinlich das Gericht selten gemacht hat, dass der Gerichtssaal dann fast geschlossen aufsteht.